Wir gehen Vers für Vers durchs Neue Testament Sonntagmorgen und wir sind im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Wer will, kann da einen Finger drin lassen und ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose, werden wir ein paar Stellen ansehen zu Beginn. 1. Mose 1, 1. Mose 2. Ich habe diese Woche in der Zeitung einen Artikel gelesen über absurde Verbraucherhinweise auf Produkten in den USA. Und da gibt es eine Organisation, die hat einen Preis vergeben für den verrücktesten Warnhinweis. Und erster Platz war der folgende Aufschrift: Stecken Sie niemanden in diese Waschmaschine. Zweiter Platz: Benutzen Sie kein brennendes Streichholz, um den Benzinstand zu prüfen. Das sind echte Dinge. Dritten Platz hat er Aufdruck gemacht auf dem Lottoschein: nicht bügeln. Vierter Platz: trocknen Sie Ihr Handy nicht in der Mikrowelle. Und dann besonders erwähnt wurde auch der Hinweis auf dem Telefonbuch: man möge es bitte nicht lesen, während man vor dem Steuer sitzt oder hinterm Steuer sitzt beim Autofahren. Ich habe morgen so zwei Warnhinweise für euch. Erstens, das wird ein bisschen länger werden, stellt euch auf eine gute Stunde ein. Ja, letzten Male war es kürzer, heute ist mal länger. Für manche Themen braucht man ein bisschen Zeit, um da eine gute Grundlage zu legen. Und zweiter Warnhinweis ist, unsere heutige Bibelstelle könnte dein Weltbild zerstören oder besser gesagt zurechtrücken. Denn das, was Gott uns sagt, das ist absolut gut und das ist absolut heil und das ist absolut das Beste für uns. Aber es ist halt auch oft gegen unseren gottlosen Zeitgeist heute. Und leider sind viele Christen, wenn auch nur unbewusst, in ihrem Denken mehr von unserer Kultur, von der Welt geprägt als von Gottes Wort. Und deswegen ein Warnhinweis zu Beginn. Es könnte sein, dass nicht jedem das passt, was Gott uns sagt in seinem Wort heute. Und ich rechne nicht damit, dass alle happy sind mit dem, was ich heute sage. Aber das ist okay. Ich bin nicht berufen, das zu predigen, was die Leute hören wollen, sondern das, was Gott uns sagt in seinem Wort. Nicht das, was in ist, sondern das, was zeitlos ist und wahr ist und gut ist, unabhängig, ob wir das hören wollen oder nicht. Und das ist der Vorteil oder vielleicht auch der Nachteil, je nachdem, wenn man Vers für Vers durch die Bibel geht. Wir müssen uns auch mit den unangenehmen Bibelstellen beschäftigen, die unser Denken oder unsere Einstellungen herausfordern. Und ich möchte euch herausfordern heute Morgen, dass ihr einfach prüft, was ich euch erzähle, ob das mit Gottes Wort übereinstimmt und dass ihr euch herausfordern lasst von Gottes Wort, von dem, was er uns sagt. Wir Christen, wir wollen nicht sein Wort in unsere Kultur reinpressen und uminterpretieren, was uns irgendwie nicht passt, sondern unser Denken, unser Handeln wollen wir an sein Denken anpassen. Nach Römerbrief Kapitel 12, Vers 2: Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet erneuert, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also wir wollen uns von Gott korrigieren lassen und nicht umgekehrt. Unser Thema ist heute das Verhalten oder die Rollen von Männern und Frauen in der Familie, aber besonders auch in der Gemeinde. Ein heißes Thema. Ich denke, allein das ist schon einigen ein Dorn im Auge, zu sagen, dass es verschiedene Rollen gibt für die Geschlechter. In der Welt heute ist es modern, alles gleich zu machen, den Unterschied zwischen den Geschlechtern zu verwischen. Diese Philosophie ist ein Kind der sozialistischen Bewegung, der feministischen Bewegung, der homosexuellen Bewegung, die eigentlich alle das Ziel haben, die traditionelle Familie zu zerstören. Aber dieses Denken der Gleichmacherei beeinflusst auch immer mehr Christen. Ich kann mich erinnern, zu Thanksgiving waren wir bei Ron und Uli eingeladen und da war ein Pastor und irgendwo hat er das Gespräch auf das Thema: dürfen Frauen auch Pastorinnen sein oder Pfarrer sein, gebracht, und er hat gesagt ja, und seine Begründung war: Weil das ist Gottes Wille. Gottes Wille ist Gleichheit und alles, was zur Gleichheit tendiert, das ist Gottes Wille. Und es hat nicht im Kontext gepasst. Ich wollte wegen anderen Leuten, die auch da gegenwärtig waren, jetzt nicht in die Diskussion einsteigen, habe nicht viel gesagt. Aber ich habe mir gedacht, wo steht denn das in der Bibel? Gleichheit ist Gottes Wille, stimmt das? Ja, im Galaterbrief lesen wir, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus. Ja, das stimmt, wir sind eins, wir sind gleich, aber der Kontext ist Erlösung von dem. Ja, wir sind alle gleich, wir sind alle Sünder. Und wir sind alle gleich geliebt von Gott. Wir sind alle gleich wert vor Gott, so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat. Wir werden alle gleich gerettet durch unseren Glauben an Jesus Christus. Und wir sind alle eins in ihm, wir sind ein Leib in Christus. Also das stimmt in Bezug auf unsere Wertigkeit, in Bezug auf unsere Erlösung, auch in Bezug auf unsere Begabungen und Fähigkeiten. Da gibt es keinen generellen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Da sind wir alle gleich vor Gott. Aber das heißt nicht, dass Gott uns nicht unterschiedliche Aufgaben oder unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Funktionen geben kann oder dass er nicht unterschiedliche Funktionen für uns hat, als Männer und Frauen in der Gemeinde und in der Familie. Im Gegenteil, wenn ich die Bibel lese, wenn ich die Bibel studiere, für mich ist es völlig offensichtlich, dass Gott verschiedene Aufgaben hat, besondere Aufgaben für Männer und besondere Aufgaben für Frauen. Gott hat eine Familienordnung. Gott hat eine Gemeindeordnung. Ihr Ehepaare, ihr seid ein Team zur Ehre Gottes. Und jeder von euch hat seine Funktion in diesem Team. Ihr ergänzt einander in euren Berufungen. Als Gemeinde sind wir sein Leib. Wir ergänzen einander. Und wir wollen Gemeinde bauen, nicht nach unseren Vorstellungen, sondern nach Gottes Vorstellungen. Er ist das Haupt, er hat den Plan und er weiß, wie unser Familienleben und wie unser Gemeindeleben am besten funktioniert. Seht ihr, die Welt hat Männer und Frauen in Konkurrenz zueinander gestellt. Statt dem Wir wird das Ich betont. Na, Selbstverwirklichung ist das große Schlagwort heutzutage. Du musst dich selbst verwirklichen. Und dabei bleibt es wir. Die Familie, die Ehe auf der Strecke. Dabei bleibt die Gottverwirklichung auf der Strecke. Und das ist eigentlich keine Option für uns Christen, oder? Zumindest für die, die wir Jesus und sein Wort lieb haben. Geht hier nicht um unsere Meinung, geht nicht um unseren Geschmack. Eigentlich einzige Frage für uns ist, Gott, was willst du in unseren Familien? Gott, was willst du in unserer Gemeinde? Wie soll unsere Gemeinde aussehen? Ob es uns passt oder nicht. Ne? Jesus hat gesagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Johannes der Täufer hat gesagt, ich muss abnehmen. Ich auch. Er muss zunehmen. Das muss unsere Einstellung sein, oder? Sein Wille. Dass er groß gemacht wird in unserer Mitte und durch unser Leben. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es gut, zu Beginn einige grundlegende Fragen zu stellen. Warum existieren wir überhaupt als Männer und Frauen? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Warum gibt es unterschiedliche Geschlechter? Warum existieren wir als Männer und Frauen? Die Bibel sagt uns, das war nicht irgendwie so ein zufälliger Unfall der Evolution, sondern die Bibel sagt uns, Gott hat uns Menschen ganz bewusst als Mann und als Frau geschaffen. Warum? Es gibt verschiedene Gründe. Ein Grund wäre Nachwuchs, dass wir Nachkommen in die Welt setzen können. Aber okay, Gott hätte das genauso gut asexuell schaffen können, dass wir uns asexuell vermehren, vielleicht wie Korallen. Wäre der halbe Spaß für uns, aber okay, hätte er so tun können. Oder er hätte uns so zu Zwitterwesen machen können, wie Schnecken. Die können sich entscheiden, die können sich abwechseln. Hi, du süße kleine Schnecke, wollen wir Nachkommen in die Welt setzen? Diesmal bin ich das Männchen und du bist das Weibchen. Okay? Okay. Und dann das nächste Kind bringe ich in die Welt. Okay. Gott hätte das so machen können, wenn er gewollt hätte. Aber natürlich hat er das nicht getan. Na, wir sind festgelegt in unserem Geschlecht. Die Rolle in der Fortpflanzung ist festgelegt. Wir können uns das nicht aussuchen. Also das war ein Grund, Fortpflanzung. Zweiter Grund, warum Gott uns als Männer und Frauen geschaffen hat, ist, dass wir uns ergänzen. Gott hat nicht den einen Supermenschen geschaffen, der alle Gaben, der sozusagen das gesamte Menschsein in sich vereint und ausmacht. Weil Gott will nicht, dass wir autonom sind. Gott will nicht, dass wir unabhängig sind, wie das heute so modern ist. Gottes Plan für unser Leben ist Abhängigkeit. Zuerst von ihm und dann auch voneinander. Wenn wir in 1. Mose Kapitel 1, Vers 27 lesen, da heißt es, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Habt ihr das genau gelesen? Es heißt, Gott schuf den Menschen und dann heißt es aber als Mann und Frau. Das, was die Menschheit ausmacht, hat Gott aufgeteilt auf zwei Geschlechter, Mann und Frau. Wir sind unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich in unserem Aussehen, das ist offensichtlich, aber auch in unserer Psyche, in der Art und Weise, wie wir denken und empfinden und wahrnehmen. Adam konnte nicht sagen, ich bin der Mensch. Und Eva konnte nicht sagen, ich bin der Mensch. Gegenteil. Als Adam alleine war, hat Gott gesagt, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Eine Welt, die nur aus Männern bestehen würde, wäre sehr seltsam. Amen. Ihr habt einen kleinen Geschmack davon bekommen, ganz zu Beginn, wo wir begonnen haben mit der Gemeinde hier und wir nur drei Männer waren, die hier vollzeitlich gearbeitet haben. Das war sehr seltsam, oder? Es war alles sauber, es war alles toll renoviert, aber wir hatten keine Bilder an der Wand. Es war irgendwie sehr steril und es hat euch Frauen gebraucht, die gekommen sind und gesagt haben, hey, so fühlen wir uns halt wohl hier. Müssen es ein bisschen aufmöbeln. Wir brauchen einander. Gott hat von allem gesagt, es ist gut, aber als er den Mann gesehen hat alleine, hat er gesagt, das ist nicht gut. Und er hat ihm eine Hilfe gemacht, er hat ihm eine Ergänzung gemacht, seine Frau. Und im 1. Mose 2, Vers 24 heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden zu einem Fleisch werden. Also hier haben wir diese zwei Teile der Menschheit, wenn wir so sagen wollen, und in der Ehe kommen sie jetzt zusammen und sie werden wieder zu einem. Also wir können sagen, wieder zu dem Menschen, zu der Menschheit, die aus beiden Geschlechtern besteht. Ihr werdet eins. Und deswegen als Ehepartner könnt ihr nicht länger in dem Ich denken. Du kannst nicht weiter als Single leben, wenn du verheiratet bist. Ihr seid eins. Ihr müsst im Wir denken. Und auch als Gemeinde. Gott möchte nicht, dass wir unabhängig sind. Gott gibt uns das Bild von dem Leib. Wir sind ein Leib und wir sind Glieder aneinander, die sich ergänzen. Gottes Plan für uns ist Abhängigkeit. Das ist ein weiterer Grund, warum Gott uns als Männer und Frauen erschaffen hat. Es gibt mehrere Gründe, warum Gott uns als geschlechtliche Wesen geschaffen hat. Aber der Hauptgrund, und das ist ganz wichtig, das müsst ihr verstehen, ist ein geistlicher. Im Epheserbrief im Kapitel 5 greift der Paulus diese Stelle aus 1. Mose auf, die wir gerade gelesen haben. Und er sagt, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Christus und die Gemeinde, habt ihr das klar? Darum geht's. Geistlicher Zweck. Mann und Frau sollen was darstellen, was sonst nicht sichtbar wäre in dieser Welt. Und das ist die Liebesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Christus und seiner Gemeinde. Die größte Liebesbeziehung aller Zeiten. Das ist der tiefste Sinn und die tiefste Berufung, die wir haben als Männer und Frauen. Und Leute, wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir die christliche Familienordnung und die christliche Gemeindeordnung nicht verstehen. Das ist ganz wichtig. Es geht in unserem Leben als Männer und Frauen darum, dass wir in unseren Beziehungen hier auf der Erde etwas Geistliches, etwas Heiliges, etwas Ewiges ausdrücken, etwas, was sonst nicht sichtbar wäre in dieser Welt. Das ist unsere Berufung und das ist eine sehr hohe Berufung. Das ist eine wunderbare Berufung. Und wenn ihr euer Mann sein oder euer Frau sein oder auch eure Ehe nicht in diesem Licht seht, dann ist eure Vision eigentlich zu klein. Ein geistlicher Zweck, warum wir Männer und Frauen sind. Wir sind kosmische Schauspieler, könnte man vielleicht sagen, als Männer und Frauen. Gott sagt uns, die Männer spielen in diesem geistlichen Schauspiel die Rolle von Christus. Wir sollen Christus darstellen und die Frauen haben die Rolle, die Gemeinde darzustellen. Epheser 5 könnt ihr das nachlesen. Und wir tun das Ganze, um Gottes Liebe für uns darzustellen, um seine Erlösung, diese geistliche Wahrheit sichtbar zu machen. Und Gott ist der Regisseur. Er hat die Rollen verteilt. Und deswegen hat Gott eine Familienordnung, eine Rollenverteilung in der Familie festgelegt. Und er sagt, ihr Männer, ihr seid das Haupt. Das heißt, die geistlichen Leiter. Und als Klammerbemerkung gleich dazu, leiden, sagt Jesus, bedeutet aufopfern dienen. Das hat nichts mit Macho-Tum zu tun, das ist nicht biblisch. Leiden heißt aufopfernd dienen im Reich Gottes. Wer der Größte, der Erste sein will von euch, der soll der Diener aller sein, sagt Jesus. Aber Männer haben die Rolle, das Haupt zu sein, die geistlichen Leiter zu sein, die Priester, die Versorger, die Lehrer, die Liebhaber, die sich aufopfern für ihre Frau und ihre Familie. Das ist ihre Rolle, weil das ist das, was Jesus für uns getan hat. Amen. Und die Frauen sollen die Gemeinde spielen. Sollen ihre Männer respektieren, sollen sich unterordnen. Steht in Epheser 5. Ja, steht sogar dort, sie sollen Ehrfurcht haben vor ihrem Mann. Sollen den Männern nachfolgen, sollen eine Hilfe, eine Ergänzung sein in seiner Berufung. Sollen ein Zuhause für ihn bereiten. Warum? Weil die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Wir sind der Leib Christi, durch den er sich ausdrücken will in dieser Welt. Wir können diese Rollenverteilung zusammenfassen. Gottes Anfrage an die Männer ist, bist du bereit, für deine Frau zu sterben? Wie Christus für die Gemeinde. Gottes Anfrage an die Frau ist, bist du bereit, für deinen Mann zu leben? Wie die Gemeinde für Christus. Und in diesen Stellen, Epheser 5 und so weiter, macht uns Gott ganz deutlich, wir tun das, wir nehmen diese Rollen ein, nicht um uns selbst zu verwirklichen. Obwohl das heil ist und obwohl es gut für uns ist, so zu leben, obwohl es dem entspricht, was Gott in uns reingelegt hat. Es ist immer heil, das zu tun, was Gott uns sagt. Wir tun das auch nicht um unseres Partners oder unserer Familie willen. Obwohl es heil ist für unser Familienleben, so zu leben. Aber Gott macht ganz deutlich, wir nehmen diese Rollen ein als dem Herrn, heißt im Epheser 5. Darum geht es in unserem Leben. Es geht nicht um Selbstverwirklichung, es geht um Gottverwirklichung. Wir leben als im Herrn. Römer 14. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Muss uns klar sein als Christen. Ob Gott uns berufen hat, zu sterben für unsere Frau, wir sterben dem Herrn. Ob Gott uns berufen hat, zu leben für unseren Mann, wir leben dem Herrn. Er ist unsere Motivation, deswegen tun wir, was wir tun. Okay, das ist mal das Grundlage. Und mit diesem grundlegenden Verständnis, lasst uns jetzt fragen, was das für unser Gemeindeleben bedeutet. Weil darum geht es im Kontext hier. Männer sind berufen, Christus zu repräsentieren in den Familien, die geistlichen Leiter zu sein. Und deswegen sollen die Männer auch die Gemeinde leiten und die Gemeinde lehren. Wir werden nächste Woche lernen, dass der Älteste fähig sein muss, zu lehren. Und Gott gibt den Platz der Ältesten den Männern. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Männer die besseren Lehrer sind oder die besseren Leiter sind oder begabter sind als die Frauen. Das hat auch nichts mit der damaligen Kultur zu tun. Jesus hat sich nie von seiner Kultur bestimmen lassen. An manchen Stellen war er sehr unsensibel seiner Kultur gegenüber. Hat mit der Frau gequatscht dort am Jakobsbrunnen, hat am Sabbat geheilt, hat mit den Sündern gegessen. Das war alles völlig gegen seine Kultur. Jesus hat nie was getan, einfach weil es so üblich ist. Und Jesus hat 12 Männer als Apostel ausgewählt. Da haben wir schon das Modell. Gott beruft die Männer zur Leiterschaft. Also, dass die Männer leiden, das hat schlicht und einfach mit Gottes Schöpfungsordnung zu tun. Das ist der Grund, warum Gott uns das sagt. Schlicht und einfach, weil Gott es so will. Punkt. Letztes Mal haben wir gesehen, dass die Männer im Gebet leiden sollen. Ich lese nochmal hier Vers 8. Ich will nun, 1. Timotheus sehen wir jetzt, Kapitel 2, Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ich will, dass die Männer an jedem Ort, das heißt in jeder Gemeinde, beten. Gott ermutigt die Männer, ihre Position einzunehmen. Realität ist in der Gemeinde Gottes heute eher so, dass die Frauen die Gebetstreffen dominieren. Ich war vorgestern beim Allianzgebet und ich würde sagen, das Verhältnis Frauen zu Männern war mindestens 2:1. Es ist heute eher so, dass die Frauen vorangehen in der Gemeinde, aufs Missionsfeld. Dass die Frauen sich ausstrecken nach Leiterschaft. Und Leute, mir würde es das Leben viel einfacher machen, wenn Gott sagen würde, ja, auch die Frauen sollen die Gemeinde leiten. Weil Frauen sind eher bereit, Verantwortung zu übernehmen im Reich Gottes. Tendenziell, nicht absolut, aber das ist, was ich beobachten kann. Wir Männer, wir sind eher träge. Oder viele Männer, ich will es auch nicht verallgemeinern. Viele Männer sind eher träge, wenn es zum Gebet kommt. Sind eher träge, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen im Reich Gottes. Wir sind irgendwie geistig träger. Und wenn ich diese Bibelstellen über die Rollenverteilung und Familien-Gemeindeordnung durchlese, dann scheint mir, dass Gott uns gerade in unseren Schwächen ermutigt. Gott nimmt die Männer in Verantwortung hier und er sagt, Männer, ihr betet, ihr leidet. Wie sollen wir beten? Lest weiter hier, indem sie heilige Hände aufheben. Leute damals haben weniger die Hände gefaltet und Augen zugemacht, haben mit erhobenen Händen gebetet. War ein Zeichen der Abhängigkeit von Gott. Ein Zeichen, dass wir unser Leben Gott als Opfer darbringen. Aber die Betonung in dieser Stelle ist nicht so sehr auf unsere Haltung im Gebet, sondern auf unser Leben. Betonung ist auf Heilige. Ich will, dass sie heilige Hände aufheben. Es spricht von einem Lebensstil, das, was wir tun, unsere Hände, das, wie wir leben. Männer sollen keine Heuchler sein, wenn sie beten. Seht ihr, wir leiten durch Vorbild. Wir sollen ein heiliges Leben leben. Und dann sagt er, ohne Zorn. Männer, seid ihr manchmal zornig? Ist das eine Schwäche von Männern? Epheserbrief sagt uns, lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Und dann sagt er weiter, ohne zweifelnde Überlegung. Jakobus sagt, wir sollen kein geteiltes Herz haben. Ihr Frauen, brauchen wir Männer wie diese? Wünscht ihr euch Männer wie diese? Die leiten, die beten, die heiliges Leben leben, ohne Zorn, ohne zweifelnde Überlegung. Und wie sollen die Frauen sich verhalten? Vers 9. Ebenso, dass die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Neues Leben Übersetzung übersetze so: Ich möchte, dass die Frauen in ihrer Erscheinung Zurückhaltung üben, indem sie sich anständig kleiden und nicht durch ihre Frisur oder durch Gold, Perlen oder kostbare Kleider die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Hintergrund ist der, dass die römischen Frauen, die wohlhabenden römischen Frauen, sich sehr aufgemotzt haben. Und die Gemeinde Christi zu der Zeit, die bestand auch aus sehr vielen Sklaven. Es gab, glaube ich, 60 Millionen Sklaven im Römischen Reich. Und wenn jetzt so eine aufgemotzte, reiche Schickimicki-Tussi da in die Gemeinde kam, wo der Großteil einfache Sklavinnen waren, die einfach gekleidet waren, dann hat diese Tussi alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die war overdressed, würden wir heute vielleicht sagen. Das kann aber genauso umgekehrt sein. Wir können underdressed sein. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Zu Beginn meiner Zeit hier, als ich noch den Nebenjob hatte, in der Fabrik gearbeitet habe, hatte ich einen ganz lieben Arbeitskollegen, der war Russlanddeutscher. Und der ist in so eine russlanddeutsche Brüdergemeinde gegangen. Und er hat mich mal eingeladen, zum Gottesdienst zu kommen, und mich hat es interessiert. Ich hatte keine Ahnung, was es so an Vielfalt gibt im Reich Gottes. Und auf jeden Fall, ich bin mit dem Roller von Markus, seinem Vater, damals dahin gefahren, Jeans, Lederjacke. Und dann kam ich da an und alle Männer waren im dunklen Anzug gekleidet. War ein bisschen peinlich. Ich habe die Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Ich war underdressed. Und seht ihr, wir wollen die Aufmerksamkeit nicht auf uns lenken im Gottesdienst, sondern die Aufmerksamkeit soll auf dem Herrn sein. Betonung hier in der Bibelstelle ist der innere Mensch, nicht Äußerlichkeiten. Ich denke, gilt besonders für Frauen, weil die reingepresst werden in das, aber auch mehr und mehr für Männer. Ich habe am Freitag von den Jugendlichen einen neuen Begriff gelernt. Es gibt Metrosexuelle, stimmt das, Ann-Kathrin? Das sind so Männer, die sich die Fingernägel lackieren und sich schminken und so. Also ich denke, es gilt mehr und mehr für Männer. Ich meine, die Fitnessstudios, die zeugen davon, ne? Also Betonung auf Inneren, nicht auf Äußeren. Das letztes Mal hat der Herr uns gesagt, wir sollen ein ruhiges und stilles Leben führen. Und das gilt für alle. Also Charakter ist wichtiger als äußere Erscheinung. Nun, unsere Kultur ist übertrieben auf das Äußere fixiert. Wann war das? Ich glaube, Mittwoch bei der Moni, da lief der Fernseher und da lief gerade Deutschland sucht den Superstar. Und es hat sich alles nur um die äußere Fassade gedreht. Nur um Äußerlichkeiten. Die Leute haben kein einziges Mal gesagt irgendwo, hey, du machst einen netten Eindruck oder so. Es ging nur um das Aussehen, nur um das Äußere. War peinlich, da gab es Männer, die hatten eine furchtbare Stimme und dann irgendwie, um die Aufmerksamkeit noch zu erregen, haben sie ihre T-Shirts zerrissen, um ihre muskulösen Körper da zu präsentieren, irgendwie einen Strip hingelegt. Fand es furchtbar peinlich eigentlich. Und dann fand ich eher traurig, hat der Dieter Bohlen zu einer Frau, zu so einem Mädel, was ein bisschen mollig war, gesagt, du siehst scheiße aus. Ist ein Mensch, den Gott so sehr lieb hat, dass Jesus für ihn gestorben ist. So viel ist er für Gott wert. Und der eitle Dieter sagt, du bist, naja, bist schon was. Und wir nennen das Ganze Unterhaltung dann. Da geht unsere Kultur hin. Punkt, den ich machen will, was Gott durch Paulus hier sagt, ist, wenn ihr als Gemeinde, als Familie Gottes zusammenkommt, soll es nicht so sein wie bei Deutschland sucht den Superstar oder bei der Modeschau. Dass wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen, die Aufmerksamkeit auf uns ziehen, durch die Art und Weise, wie wir uns anziehen oder wie wir uns benehmen. Sagt den Frauen hier, sie sollen eine würdige Haltung haben, die einer Tochter Gottes, die einer Prinzessin Gottes entspricht. Mit Schamhaftigkeit, mit Sittsamkeit. Nicht, dass ihr euch verführerisch oder aufreizend kleidet. Nein, es gibt Kleidung, die Nacktheit bedeckt, und es gibt Kleidung, die Nacktheit hervorhebt und betont. Das ist der Trend, wo die Mode heute hingeht. Aber der Zweck und die Motivation eurer Kleidung sollte sein, eure Rundungen, die wir Männer so aufregend finden, zu bedecken, nicht hervorzuheben, nicht die Aufmerksamkeit darauf zu ziehen. Ihr Mädels, ich sage das besonders den jungen Mädels, beschützt eure Brüder in dem Punkt, dass ihnen kein Anstoß zur Sünde seid. Wir Männer, wir sind visuell veranlagt. Und ich muss euch ehrlich sagen, es fördert nicht meine Anbetungsstimmung, wenn ich euch hier morgens begrüße und ich eure Freunde gleich mit begrüßen kann, weil ihr einen Ausschnitt habt, der bis zum Nabel runtergeht. Ich sage das deswegen, weil es schon mal vorgekommen ist. Frauen, hebt eure Schätze für eure Ehemänner auf oder eure zukünftigen Ehemänner. Und noch ein Punkt, bitte versteht hier, dass Gott in dieser Stelle nicht sagt, dass ihr keinen Schmuck tragen sollt oder dass ihr euch nicht frisieren sollt. Bitte frisiert euch, seid so gut. Dass ihr euch nicht schön anziehen dürft. Was Gott hier sagt, es soll nur nicht das Wichtigste sein im Leben. Oder es soll nicht andere ablenken. Es soll auch uns selbst nicht ablenken. Der Fokus unseres Lebens sollte nicht das sein, dass wir all unsere Zeit, unsere Energie, unser Geld in Äußerlichkeiten stecken, sodass wir keine Zeit mehr haben für unser geistiges Leben. Moni und ich, wir waren jetzt nach Weihnachten in Schönbrunn und sind da durchs Schloss gegangen, haben die Führung mitgemacht und wir haben dabei gelernt, dass die Sissi 3 Stunden täglich damit verbracht hat, ihre Haare herzurichten. Ich weiß nicht, wer so viel Zeit hat, ob ihr dann noch Zeit habt für eine stille Zeit, für euer inneres Leben. Die Sissi hatte das vielleicht. Ich würde mal behaupten, ihr Frauen habt es nicht. Was Gott uns sagt, ist, innere Schönheit ist wichtiger als äußere Schönheit. Das ist der Schmuck, der eine Frau und natürlich auch ein Mann vor allem prägen soll. Sagt ihr den Frauen eine würdige Haltung, Gottesfurcht. Ihr Charakter, ihr Glaube, ihre Liebe zu Jesus, ein heiliges Leben. Und dann als zweites sagt er gute Werke, ihr Dienst an anderen. Petrus drückt denselben Gedanken aus in 1. Petrus 3. Da schreibt er ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Wie heilig ihr lebt. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Das ist die Betonung. Nichts falsch mit Schmuck, aber das ist die Betonung. Der Knecht Abrahams, der ausgesandt war, um eine Frau für Isaak zu suchen, der hat der Rebekka Armringe angelegt und einen goldenen Nasenring. Aber er war von ihr begeistert wegen ihrer inneren Schönheit, wegen ihrem dienenden Herzen. Es ist nichts Schlechtes, wenn der Schmuck ist an einer gottesfürchtigen Frau. Aber im Kontrast dazu sagen uns die Sprüche Kapitel 11, ein goldener Ring im Rüssel einer Sau So ist eine Frau, die schön ist, aber ohne Feingefühl oder ohne Zucht, in einer Bibelstelle. Ja, stellt euch das ruhig mal bildlich vor. Das ist das Bild, was er sagt, ein goldener Ring im Rüssel einer Sau. Schließt die Augen, machen jetzt eine Meditation. Schließt die Augen, stellt euch vor, eine Sau mit einem goldenen Ring im Rüssel. Was ist das Dominante in dem Bild? Was sagst du? Wow, ein goldener Ring im Rüssel einer Sau. Oder sagst du, Mann, abgefahren, du wirst es nicht glauben, da ist eine Sau mit dem Ring. Was ist das Dominante? Das Zweite, ne? Du sagst, Mann, da ist eine Sau mit dem Ring. Ich habe schon Frauen getroffen, die toll aussehen und wenn du die das erste Mal siehst, denkst du ja, wow. Aber dann, wenn die den Mund aufmachen und ihr Verhalten beobachtest, Sau. Die sind abstoßend trotz ihrer äußeren Schönheit. Das ist der Punkt von dem Bild in den Sprüchen hier. Also, Männer und Frauen, macht innere Schönheit zu eurem Fokus, eure Beziehung zu Jesus, euer Herz, euren Charakter, nicht die äußeren Dinge. Weil dann werdet ihr schöne Menschen sein, selbst wenn die äußere Schönheit vergeht. Und das tut sie. Ich kann euch ermutigen heute Morgen, ihr werdet nie wieder so schön sein wie heute. Es geht nur mehr bergab mit uns. Lass uns den Tatsachen ins Auge sehen. Das Innere ist wichtiger als das Äußere. Es bleibt eh nicht. Zweite Anweisung, die Gott den Frauen in der Gemeinde gibt, und das ist wahrscheinlich die, wo der eine oder der andere ein Problem haben wird, sehen wir im Kapitel 11, Vers 11 und Vers 12. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Geht hier um Lehren, das Lehren der Gemeinde. Und Gott sagt hier, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, ist die Rolle, ist der Platz der Frau zu lernen und nicht zu lehren. Ihre Rolle ist, sich von der männlichen Leidenschaft leiten zu lassen und nicht Autorität über den Mann auszuüben. Das heißt nicht, dass eine Frau nicht lehren darf oder nicht leiten darf, wenn sie diese Begabung hat, dass sie diese Gaben nicht ausleben darf. Sie darf Kinder lehren, sie darf andere Frauen lehren. Titus ermutigt die älteren Frauen sogar, die jüngeren Frauen zu lehren. In der Apostelgeschichte 18 sehen wir die Frau Priscilla, die gemeinsam mit ihrem Mann Aquila, einen anderen Mann, den Apollos, in persönlicher Jüngerschaft unterweist. Aber in der Gemeindezusammenkunft, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, da hat Gott die Lehrautorität den Männern gegeben. Gott hat die Männer berufen, seine Gemeinde zu leiten und zu lehren. Und laut diesem Bibeltext hier ist es unbiblisch, wenn Frauen das Pastorenamt oder die Pfarrerposition oder die Ältestenposition, wenn sie den Predigtdienst in der Gemeinde ausübt. Ich weiß, viele Gemeinden, viele Konfessionen praktizieren das anders. Aber ich glaube, das ist, weil sie sich von der Kultur heute beeinflussen haben lassen und unter Druck setzen haben lassen. Nicht, weil die Bibel das lehrt und sie plötzlich in ihrem Bibelstudium draufgekommen sind, oh mein Gott, die Kirche Jesu ist 1900 Jahre falsch gelegen, bis ihnen die feministische Bewegung die Augen geöffnet hat. Nein, Gottes Wort hat sich nicht geändert. Unsere Kultur hat sich geändert. Aber Gottes Wort bleibt dasselbe, bis in alle Ewigkeit. Und ich für meinen Teil, ich orientiere mich lieber an Gottes Wort. Wieder, unsere Frage als Christen soll sein, Gott, was willst du? Wie möchtest du, dass deine Gemeinde aussehen soll? Und was Gott als Begründung hier gibt, dass die Frauen nicht die Gemeinde lehren sollen oder nicht Autorität ausüben sollen über die Männer, Gott begründet es hier nicht mit der damaligen kulturellen Situation. Manche sagen, das ist, weil die Frauen nicht gebildet genug waren. Das hat damit nichts zu tun. Er geht hier wie in allen Stellen, wo Gott über die Rollen von Mann und Frau spricht, auf die Schöpfungsordnung zurück. Noch vor dem Sündenfall der Menschen. Seht hier in Vers 13, das ist seine Begründung, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Warum soll es so sein? Schlicht und einfach, weil Gott es so will. Es ist nicht mein Platz, mit Gott zu diskutieren. Wir Männer und Frauen sind berufen, eine geistliche Realität darzustellen. Wir sind geistliche Schauspieler in dieser Welt. Die Männer repräsentieren Christus, die Frauen repräsentieren die Gemeinde. Wer lehrt wen? Lehrt Christus die Gemeinde oder lehrt die Gemeinde Christus? Wer leitet wen? Christus die Gemeinde oder die Gemeinde Christus? Ich denke, die Antwort ist offensichtlich. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Das ist eine Begründung. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Als die Frau ungehorsam war, Gott, und ihre Rolle verließ und autonom handelte, war eine moderne Frau, die Eva, autonom handelte, unabhängig von ihrem Mann, als sie seine Leidenschaft ablehnte und die Leidenschaft an sich riss und hier eine riesige Entscheidung alleine traf, hat es keine gute Frucht gebracht. Wenn sie den Adam gefragt hätte, wären sie vielleicht nicht gefallen. Frauen sind im Allgemeinen geistlicher als Männer. Das ist meine Beobachtung. Sind offener für geistliche Dinge. In meisten Gemeinden haben wir einen Überschuss an Frauen. Frauen sind sensibler, was geistliche Dinge anbelangt. Und in dem sind sie wirklich Vorbilder für uns Männer. Wir sollten uns herausfordern lassen von unseren Frauen hier. Wir sind so oft von unserem Zeug eingenommen als Männer. Wir sind oft so viel skeptischer, was geistliche Dinge anbelangt, so viel langsamer da. Aber was eigentlich eine Stärke der Frauen ist, manchmal kann diese Stärke der Frauen auch eine Schwäche sein. Sieh, der Satan hat Eva in ihrer Sehnsucht nach Geistlichkeit verführt. Er hat nicht gesagt, iss von dieser Frucht und ich werde dir 70 jungfräuliche Bodybuilder geben. Oder iss von dieser Frucht und dein Fußballteam wird gewinnen. Oder iss von dieser Frucht und ich gebe dir einen neuen Ferrari. Nee, er hat gesagt, iss von dieser Frucht und du wirst Gott gleich sein. Du wirst größere Erkenntnis haben. Der Teufel hat sie in ihrer Geistlichkeit versucht. Was an und für sich eine gute Sache ist. Und vielleicht, wenn sie den Adam gefragt hätte, hätte er sie davon abgehalten. Vielleicht hätte Adam gesagt, oh oh, schon wieder irgendwie so ein geistlicher Fritze, so ein Prediger, sieht aus wie ein Staubsaugervertreter. Hey, was willst du uns verkaufen? Wo ist der Haken? Was steht im Kleingedruckten? Männer sind oft skeptisch, was geistliche Dinge anbelangt. Aber wie auch immer. Der Punkt hier ist, es war nicht gut, es war nicht heil, als die erste Frau ihren Platz unter der Leiterschaft ihres Mannes verließ und, um es modern auszudrücken, sich autonom selbst verwirklichte. Und das ist auch heute noch nicht heil. Das ist nicht heil für die Gemeinde. Ich habe noch nicht viel gute Frucht gesehen in dieser ganzen Frauen als Pastoren-Bewegung. Ist auch nicht heil für unsere Familien. Nur nach den Versprechungen der feministischen Bewegung müssen wir heute im Himmel auf Erden leben. Aber ist es die Realität? Ich glaube nicht, eher das Gegenteil. Nach den Versprechungen der Feministinnen müssen die Frauen freier, glücklicher, heiler sein als je zuvor. Realität ist, eine Statistik, die ich gelesen habe, laut der leiden ein Drittel der Deutschen an psychischen Problemen. Und viele sind auf Psychomedikamenten und überwiegende Teil davon ist Frauen. Die feministische Bewegung hat die Männer befreit, nicht die Frauen, hat die Männer befreit, ein egoistisches Leben zu führen, ohne Verantwortung zu übernehmen für ihre Ex-Frau oder Lebensabschnittspartnerin, wie immer man das heute nennt, und auch nicht Verantwortung zu übernehmen für ihre Kinder. Und dann auf der anderen Seite bleiben die einsamen und überarbeiteten Frauen, die den ganzen Tag arbeiten müssen, um Geld zu verdienen und dann nachts noch irgendwie den Haushalt schmeißen müssen. Ist eher zynisch, das die Befreiung der Frau zu nennen. Wir haben Kinder, die ohne Eltern aufwachsen, weil die Mutter arbeiten muss und der Vater weg ist. Wir haben überhaupt zu wenige Kinder in unserem Land. Wir sind ein aussterbendes Volk. Das ist die Frucht der Rebellion gegen Gottes Ordnung. Lohn der Sünde ist Tod, sagt die Bibel. Ist nicht Heil. Das, was Gottes Wort sagt, ist Heil. Das entspricht uns. Das entspricht unseren tiefsten Bedürfnissen. Das ist in uns reingelegt. Kleine Jungs träumen schon davon, Helden zu sein und Beschützer zu sein und Versorger zu sein. Ich kann mich erinnern, wo wir Kids waren, wir haben immer unsere Banden gehabt und unsere Lager im Wald, und mein Zwillingsbruder und ich, wir waren die Anführer der Wunderbande. Toller Name, ne? Wir fanden das damals ganz klasse. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da war ein Mädel, irgendwer wollte ihn nerven oder an sie, und ich habe so ganz stolz gesagt, hey, du stehst unter meinem persönlichen Schutz. Süß, oder, die kleinen Jungs? Aber das ist was, was Gott in uns reingelegt hat. Und die kleinen Mädels, die lieben es, Vater, Mutter, Kind zu spielen. Und Puppenmutti. Und träumen eigentlich davon, Ehefrau und Mutter zu sein. Warum haben wir diese Träume zerstören lassen? Von einer Anti-Gott-Bewegung eigentlich. Sieht hier Vers 15. Sie wird aber durch das Kindergebären gerettet werden, wenn sie bleiben im Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Das ist ein schwieriger Vers. Ich glaube nicht, dass der Vers heißt, dass die Frauen durch Kinderkriegen in den Himmel kommen. Hey, dann hätten wir Männer keine Chance, gerettet zu werden. Ich glaube nicht, dass es hier von der Errettung von den Sünden spricht. Es ist eine schwierige Stelle. Ich habe sehr viele Auslegungen gelesen. Aber ich sage euch einfach mal, was ich glaube, was es bedeutet, was Gott damit sagen will. Frauen haben eine privilegierte Stellung. Frauen haben eine privilegierte Rolle in dieser Welt. Seht ihr, es gibt nichts, was Frauen nicht können, was die Männer können. Frauen können alles, was die Männer auch können. Aber Männer können nicht alles, was die Frauen können. Es gibt eine Sache, die ist den Frauen vorbehalten, und das ist, Kinder in diese Welt zu setzen. Und ich glaube, dass das so angelegt ist in der Schöpfung. Ich glaube, das alleine sollte ein Hinweis darauf zu sein, dass die Berufung der Frau im Normalfall etwas mit dieser Mutterrolle zu tun haben könnte. Ich glaube, das ist hier gemeint in diesem Vers, wenn sie heißt, dass sie gerettet werden. Ich glaube nicht, dass es hier heißt, gerettet von den Sünden. Gerettet in dem Sinn, dass sie heil werden darin. Dass sie ihre völlige Zufriedenheit erlangen können, dass sie zur Fülle gesegnet sein werden in ihrer Rolle als Mutter. Nicht unbedingt automatisch, aber seht ihr, wenn sie bleibt in Glauben und Liebe und Heiligkeit. Das ist biblisch gesehen die Rolle der Frau, zumindest die Rolle der Frau, die Kinder hat. Ihre Rolle, ihr Einfluss ist nicht, dass sie ein Spurgeon ist, die Gemeinde lehrt, sondern dass sie Spurgeons aufzieht. Das ist ihr Einfluss für Gott in dieser Welt. Und man die eigenen Kinder aufzuziehen im Glauben und in Liebe und in Heiligkeit, das ist eine tolle Berufung. Das ist eine hohe Berufung, das ist eine großartige Berufung. Falls Gott mir je Kinder schenkt, Mann, ich will als Vater so viel wie möglich in ihrem Leben involviert sein. Aber echt ehrlich gesagt, wenn ich die Wahl hätte, ich würde gern das Pastorenamt aufgeben, um Mutter zu sein. So viel besser. Ist eine tolle Berufung. Ich kriege die Leute, wenn sie ihr Leben schon versaut haben. Aber ihr Mütter, ihr kriegt eure Kinder frisch geschlüpft. Du darfst deine eigenen Kinder, du darfst unbelastete Menschen von klein auf lehren und unterweisen und zu Jüngern machen. Ich weiß nicht, aber für mich ist das eine der großartigsten Berufungen, die es gibt. Das ist eine privilegierte, eine hohe, eine tolle Berufung. Das verdient unsere Anerkennung. Ihr Mütter, lasst euch das nicht schlecht reden. Die Welt behandelt Mütter geringschätzig. Wir haben nicht mal ein gescheites Wort für eine Karrieremutter. Wir sagen Hausfrau und Mutter. Das ist Hausfrau, das ist keine Hausfrau. Die ist weder mit einem Haus verheiratet, noch geht es um ein Haus. Im Englischen gibt es dieses Wort Homemaker. Sie bereitet ein Zuhause für ihre Familie, für ihre Kinder, für ihren Mann. Sie bereitet eine Atmosphäre der Liebe und der Wertschätzung. Sie bereitet einen Zufluchtsort, einen Ort des Heils, einen Ort, eine Atmosphäre, wo wahre Jüngerschaft stattfinden kann. Homemaker und Mutter zu sein, ist eine wunderbare, ist eine hohe Berufung. Lasst euch das nicht kleinreden von dieser Welt. Und das ist die primäre Berufung für die meisten Frauen. Es gibt Ausnahmen, Frauen, die zur Ehelosigkeit und des Reiches Gottes berufen sind. Aber Titus, Kapitel 2, Vers 4, sagt, die alten Frauen sollen die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen keusch mit häuslichen Arbeiten beschäftigt zu sein. Für eine Frau, eine verheiratete Frau, die Kinder hat, ist ihre Hauptberufung, ein Homemaker und eine Mutter zu sein. Und ich würde sagen, wenn das so ist, dann wäre es gut, wenn ihr Frauen euch nicht nur auf irgendeinen Beruf vorbereitet, sondern auch darauf vorbereiten lasst und ausbilden lasst. Und die älteren Frauen sollen die Jüngeren lehren. Vielleicht macht die Gabi mal einen Kochkurs. Oder die älteren Frauen einen Kurs über Kindererziehung. Warum nicht? Die jungen Frauen sind unterbemittelt in diesen Dingen. Selbst in Sprüche 31, wo wir über die tüchtige Frau lesen, die hat sehr viele Talente, die hat viele verschiedene Berufe ausgeübt, aber sie war keine Karrierefrau, die irgendwo da draußen war. Ihr Zentrum und ihre Operationsbasis war zu Hause. Ihr Fokus war das Wohl der Familie. Also ihr Frauen, betrifft auch die Männer indirekt. Wenn ihr Kinder habt, ich würde sagen, wenn es euch irgendwie möglich ist, bleibt daheim bei den Kids. Eure Kinder brauchen euch. Und ich weiß, wir leben in einer gefallenen Welt, wo das Ideal nicht in allen Fällen möglich ist. Zum Beispiel, wenn eine Mutter alleinerziehend ist, ist es ihr nicht wirklich möglich, zumindest die ganze Zeit daheim zu sein bei ihren kleinen Kindern. Aber selbst in dem Fall würde ich sagen, wenn es möglich ist, such dir einen Job, den du abends zurücklassen kannst. Oder die Bürotür oder was immer zumachen kannst. Und das war's. Kein Job, der euch so einnimmt, dass alle eure Emotionen, all eure Energie erschöpft ist, dass ihr keine mehr habt für eure Kinder oder eure Familie, dass ihr vielleicht noch physisch anwesend seid, aber eigentlich nicht mehr wirklich da seid. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann sagt Bescheid. Vielleicht können wir als Gemeinde euch unterstützen. Ich finde es eines der schwierigsten Dinge, die es gibt, eine alleinerziehende Mutter zu sein. Und vielleicht können wir eine Hilfe sein als Gemeinde. Wäre ein toller Dienst, oder? Mütter zu unterstützen. Vielleicht im Haushalt mitzuhelfen, dass sie sich ihren Kindern widmen kann. Und ich würde euch sagen, als Familien versucht, wenn möglich, mit einem Einkommen auszukommen. Im Einkommen des Mannes. Wenn nötig, schraubt euren Lebensstandard herunter, wenn es der Frau ermöglicht, daheim zu bleiben bei ihren Kindern. Ich würde sagen, es ist es wert. Eure Kids sind es wert. Mir bricht das Herz, die heutigen Kids und Jugendlichen zu sehen. Meine Mama, solange wir klein waren, war daheim bei uns. Und dann, wo wir in die Schule gingen, war sie morgens gearbeitet und war nachmittags daheim, als wir zu Hause kamen. Und ich schätze das. Ich bin total dankbar dafür. Ich bin reich beschenkt dadurch. Ich habe das als sehr heil erlebt. Unsere Gesellschaft presst Männer und Frauen in etwas rein, wozu sie nicht geschaffen sind. Manipuliert sie, ihre Träume, die natürlichen, in sie hineingelegten Impulse zu verlassen und zu verleugnen. Und unsere Gesellschaft drängt besonders den Frauen einen Spagat auf, der sie eigentlich zerreißt. Das ist was sehr Ungesundes. Für Frauen, für Familie, für die ganze Gesellschaft. Ich habe während meinem Studium sehr viel mit Feministinnen zu tun, der radikalen Sorte. Ich habe wenige zufriedene, heile Feministinnen erlebt. Aber ich kenne einige heile, zufriedene, erfüllte Mütter. Es ist ungesund, wenn wir Gottes Weg verlassen. Ich möchte abschließen heute Morgen mit einem Zitat von Chesterton. Ich lese ihn gerne. Das war ein sehr wortgewaltiger Journalist. Anfang des 20. Jahrhunderts hat er gelebt. Also da, wo diese ganze Emanzipationswelle begonnen hat. Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Und wenn er hier von den Frauen schreibt, schreibt er von Frauen in der Rolle als Homemaker. Und er schreibt darüber, wie wichtig das traditionelle Familienmodell ist für die geistliche Ausgewogenheit und Gesundheit von uns Menschen und auch unserer Gesellschaft. Also dieses Modell, in dem die Frauen Universalisten sind und die Männer sind Spezialisten. Na, die Männer müssen sich spezialisieren, die müssen, um in der Geschäftswelt konkurrieren zu können, sich beschränken auf ihre größte Begabung, die sie haben. Und sie müssen ein Spezialist werden in ihrem Beruf. Und der Chesterton schreibt, die Welt da draußen ist eine Anhäufung von Begrenzungen, ist ein Wirrwarr von engen Pfaden, ist ein Irrenhaus für Monomaniacs. Das kann man gar nicht gescheit übersetzen. Also für Mono-Verrückte irgendwie. Aber er schreibt weiter und sagt, die Frau daheim, die hat nicht einen Beruf, die hat 20 Hobbys. Im Gegensatz zum Mann ist es ihr möglich, auch ihre ganzen zweitbesten Begabungen zu entwickeln. Sie hat viele Berufe, sie ist Köchin, sie ist Sekretärin, sie ist Lehrerin, sie ist Innenausstatterin, vielleicht Schneiderin und so weiter. Sie hat viele Berufe, aber ohne in einem Wettbewerb zu stehen, ohne Widersacher und Konkurrenten wie in der Berufswelt. Und Chesterton schreibt, die Frauen bleiben nicht zu Hause, um sich einzuengern, sondern sie bleiben zu Hause, um weiter zu behalten. Er sagt, die Frau daheim steht für geistliche Gesundheit. Das ist das intellektuelle Zuhause, zu dem man nach Ausflügen in irgendein Spezialgebiet zurückkehren kann. Position der Frau, das ist die Stütze und das Zentrum der Gesundheit. Und er schreibt weiter, ich zweifle, ob Frauen je so gefoltert wurden, wie jetzt von dem absurden modernen Versuch, sie gleichzeitig zu häuslichen Kaiserinnen und konkurrierenden Verkäuferinnen zu machen. Und er sagt, ich verleugne nicht, dass sogar unter der alten Tradition die Frauen es schwerer hatten als die Männer. Deswegen ziehen wir den Hut vor ihnen. Es wäre gut, wenn wir das auch heute noch tun würden. Das ist Teil unseres Problems, dass wir das nimmer tun. Dass auf Mütter herabgesehen wird. Ich glaube nicht, dass wir unsere Probleme, dass wir zu wenig Kids haben in unserer Gesellschaft, in den Griff bekommen, wenn wir mehr Kinderbetreuungsplätze schaffen. Das Problem ist da oben, in den Köpfen und in den Herzen. Und wir ziehen gut daran, wenn wir wieder anfangen würden, den Hut zu ziehen. Oder Toupee oder was immer wir heute tragen. Vor Müttern, vor Homemakern. Das ist eine großartige, tolle Berufung, aber eine schwere Berufung. Chesterton schreibt, dass die Welt der Frau daheim im Vergleich zu der Welt der Männer da draußen vielseitig ist. Die Frau ist die Königin Elisabeth in einem bestimmten Bereich. Sie muss Entscheidungen treffen über Einkäufe, über Tafelrunden, über Arbeit und Ferien. Sie ist ein Nahversorger, der Spielsachen, Schuhe, Bettlaken, Kuchen und Bücher bereitstellen muss. Und sie ist Aristoteles in einem bestimmten Bereich und darf Moral, Benehmen, Theologie, Hygiene lehren. Er sagt, ich kann verstehen, wie die Aufgabe der Frau zu Hause geistlich erschöpfend sein kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie sie geistlich einengend sein soll. Wie kann es eine tolle Karriere sein, den Kindern von anderen Menschen das Rechnen beizubringen, und eine geringe Karriere seinen eigenen Kindern über das Universum zu erzählen? Wie kann es weit sein, für alle derselbe zu sein, und eng sein, alles für jemand Bestimmten zu sein. Und er sagt, ich werde die Frau zu Hause für die Größe ihrer Aufgabe bemitleiden, nie für ihre Kleinheit. Also ihr Mütter, wir ziehen unseren Hut vor euch heute Morgen. Ich möchte abschließend sagen, Gott hat verschiedene Rollen für uns als Männer und Frauen. Und das ist das absolut Beste für uns. Wir werden Heil und Freiheit und Zufriedenheit und Glück finden, nicht in Selbstverwirklichung, wenn wir unser egoistisches Irgendwas ausleben. Das ist miserabel. Nein, Heil und Glück und Zufriedenheit ist ein Nebenprodukt von Gottverwirklichung. Wenn wir uns selbst sterben und für ihn leben und für andere und seinen Plan für unser Leben verwirklichen. Das ist Heilsverwirklichung. Ich erwarte mal nicht, dass alle einverstanden sind heute mit dem, was ich gelehrt habe. Aber ich für meinen Teil bin überzeugt, dass das die biblische Position ist. Und dass das das absolut Beste ist für uns und unsere Familien, für unsere Gemeinde und für unser Land. Prüft es. Und lasst unsere Herzen auf Gott ausrichten. Und was er sagt. Und nicht auf das, was die Welt uns aufdrücken will. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für deine Weisheit. Und Gott, manchmal forderst du uns heraus. Heraus, unser Denken zu ändern. Unsere Einstellung zu ändern. Gott, wir sind beeinflusst. Wir sind manipuliert von klein auf in dieser Welt. Oft gegen das, was du für heil und für richtig hältst. Und wir sehen die Frucht davon in unserer Welt heute. Vater, ich bitte dich, dass du uns in deinem Weg leitest. Und Vater, ich bitte dich, dass wir überzeugt sind aus deinem Wort. Nicht mal, weil ich Dinge hier predige, sondern aus deinem Wort. Ich bitte dich, Gott, dass wir nach Hause gehen und nachforschen und studieren, was dein Wille ist und unser Leben dann danach ausrichten. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen und dass du zu uns gesprochen hast, um uns heil und reich zu machen. Dafür danken wir dir und wir beten um deine Kraft, Herr, in dieser kommenden Woche unseren Platz und unsere Rollen auszuführen, in unseren Familien, in unserer Gemeinde, in unserem Job, wo immer du uns hingestellt hast. Wir leben und sterben nicht uns selbst, sondern für dich. Wir wollen dir unser Leben zurückgeben, heute Morgen. In Jesu Namen. Amen.